werden wir uns zunächst einmal mit Marx beschäftigen und mit seinem Begriff Warenfetischismus. Und danach werden wir sehen, welche Konsequenzen dieser Begriff und seine Bestimmung bei Marx vor allem im 20. Jahrhundert bei verschiedenen Theoretikern, welche Auswirkungen dieser Begriff hatte, wie er verstanden wurde und wie damit gearbeitet worden ist. Aber ich beginne wirklich mit Marx und vorab nur eine Bemerkung praktischer Art, nämlich heute dauert dieses Seminar bis 18 Uhr, dann kommt eine Hochschullehrerversammlung, und zwar glaube ich sogar in diesem Raum, aber der dabei sein soll, also bis 6. Nun, dieses Buch, Das Kapital, wurde verfasst und erschien im Jahre 1867. Und Sie wissen wahrscheinlich, welche Bedeutung dieses Buch, Das Kapital, der erste Band, erschien 1867. Sie wissen wahrscheinlich, welche Bedeutung dieses Buch hatte für die sozialdemokratische Bewegung, für die Idee Sozialismus sozusagen. Das Kapital war die Bibel der sozialistischen Bewegung am Ende des 19. und 20. Jahrhunderts und auch die Bibel der sozialistischen Staaten wie Sowjetunion, China und so weiter und so fort. Und jetzt scheint es vielen, dass mit dem Untergang dieser Imperien oder zumindest mit der ideologischen Umrüstung und ökonomischen Umgestaltung dieser Imperien die Problematik des marxistischen Denkens nicht mehr so aktuell ist, dem ist sicherlich nicht so. Und ich möchte eben die Seiten der marxistischen Lehre unterstreichen, die in eine andere Richtung eigentlich führen und hinweisen als das, was effektiv in den sozialistischen Staaten mit der Berufung auf Marx gemacht worden ist, gemacht worden war. Das wird Ihnen aus der Position allmählich klar. Und die Frage des ersten Bandes des Kapitals ist eine einfache. Und das ist eine Frage, die ja für uns generell als Produzenten und Konsumenten im Rahmen einer Ökonomie wirklich eine entscheidende Frage ist. Das ist die Frage, woher kommt überhaupt der Wert? Also die einfache Frage, warum haben Dinge so etwas wie einen Wert? Woher kommt dieser Wert? Was ist der Ursprung des Wertes generell? Warum haben unterschiedliche Dinge unterschiedlichen Wert? Warum haben unterschiedliche Dinge den gleichen Wert? Und eigentlich, das ist die Frage. Das ist die Frage, die für Marx von eminenter Bedeutung ist. Tatsächlich ist es so, dass ich weiß nicht, man kann jedes Beispiel nehmen. Nehmen wir, ich weiß nicht, Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Sie hat einen Wert. Sie hat einen Wert, sagen wir, was kostet Mona Lisa? 10 Millionen Dollar? 20 Millionen Dollar? Ja? 20 Millionen Dollar, sagen wir so. Ja? Gut. Aber wir können viele andere Dinge uns vorstellen, die auch 20 Millionen Dollar kosten. Ja? Wir können zum Beispiel uns viele, viele Kühe vorstellen. Sagen wir 100 Kühe oder 1000 Kühe oder ich weiß nicht, Millionen Kühe. Die insgesamt auch 20 Millionen Dollar kosten. Oder wir können uns zum Beispiel ein Haus vorstellen, das 20 Millionen Dollar kostet. Und viele andere Dinge auch. Ja, wir können uns sehr viele Dinge vorstellen, die 20 Millionen Dollar kosten. Es gibt also sehr unterschiedlich aussehende und sehr unterschiedlich funktionierende Dinge, die gleichzeitig aber die Fähigkeit haben, den gleichen Wert zu haben. Plötzlich können wir sagen, Mona Lisa ist in einem gewissen Sinne das Gleiche wie eine Million Kühe oder wie ein Haus, eine Villa. Warum ist das so? Was bedeutet das eigentlich, dass so unterschiedliche Gegenstände plötzlich etwas Gemeinsames haben? Einen Wert, den gleichen Wert und austauschbar sind. Wir können also, sagen wir, Millionen Kühe für eine Mona Lisa austauschen. Ja? Und wir sagen, wir bekommen im Endeffekt den gleichen Wert. Und dieser Austausch ist gerecht. Dieser Tausch ist gerecht. Das, was wir gegeben haben, das heißt Mona Lisa, das haben wir zurückbekommen als eine Herde von einer Million Kühe. Das ist merkwürdig, ja? Das ist eine merkwürdige Metamorphose. Es ist eine Metamorphose, die in ihrer Radikalität viel weiter geht als jede andere uns bekannte Metamorphose. Wir können zum Beispiel sehen, diese Ausstellung, die ja da läuft, Anagrammatische Körper. Da wird gezeigt, wie der Körper sich verwandelt, welche Metamorphosen der Körper erfahren kann. Und erfährt der Körper alle diese Metamorphosen, bleibt er als solcher trotzdem so oder so erkennbar. Wir können auch sagen, dass die Götter von damals, die auch viele Metamorphosen durch viele Metamorphosen durchgegangen sind, ja, viele verschiedene Formen angenommen haben. Das war mal ein Stier und das war ein Wal und das war auch goldenes Regen, ich weiß nicht, was auch immer. Trotzdem, alle diese Phänomene haben mehr gemeinsam, also man kann mehr gemeinsam unterstellen, als die Metamorphose von Mona Lisa in einer Herde von Kühen zum Beispiel. Das heißt, jede elementare finanzielle Transaktion in unserer Ökonomie ist, sagen wir so, künstlich, ja, ist formal, viel radikaler als jeden Surrealismus, als jede Innovation, als jeder Austausch innerhalb der Kultur selbst. Ja, was Marx als Erster mit dieser Radikalität thematisiert hat, und das ist sozusagen so eine anfängliche Fragestellung, ist, dass wir in unserer Kultur eine Metamorphose, eine Veränderung und eine Äquivalenz, wenn wir sie denken, dann denken wir sie nicht auf der Höhe der Ökonomie, in der wir leben. Unsere Ökonomie ist viel radikaler in der Möglichkeit, die sie bietet, Dinge miteinander zu vergleichen, als unsere Kultur. Es gibt eine Diskrepanz zwischen unserer Vorstellung, welche Dinge äquivalent sind, und die tatsächlichen Äquivalenzen, die in der Ökonomie entstehen. Und gerade diese Diskrepanz und der Versuch, diese Diskrepanz zu überwinden, indem man eine Sprache findet, eine kulturelle Sprache findet, um diese radikalen Äquivalenzen zu beschreiben. Eben diese Spannung, diese Diskrepanz, das ist der Ausgangspunkt für den ganzen Diskurs von Marx im ersten Band des Kapitals. Und er beginnt eben damit, dass er sagt, wie können wir diese Äquivalenzen überhaupt denken, wo können wir sie verankern. Und er sagt ja zunächst einmal, wo war das eigentlich? Jetzt muss ich wieder schauen. Ich komme noch dazu. Auf jeden Fall beginnt weitgehend mit Aristoteles, der als Erster diese Radikalität der Äquivalenz, der Äquivalenzrechnung in der Ökonomie, das als Erster darauf aufmerksam gemacht hat. und hat wirklich festgestellt, es handelt sich um ein Geheimnis. Er sagt, wir sind tatsächlich und effektiv nicht fähig, das Gemeinsame in so unterschiedlichen Dingen zu finden, die sich in unserer Ökonomie austauschen lassen. Der menschliche Intellekt ist dazu schlicht und einfach nicht fähig. Das ist ein Mysterium. Ökonomie ist im Grunde ein Mysterium. Tausch ist ein Mysterium. Geld ist ein Mysterium, weil Geld fähig ist, Äquivalenzen herzustellen, die unser Verstand, die unsere Vernunft nicht erfassen kann. Und das ist das, was letztendlich Marx als Fetischismus bezeichnet, als wahren Fetischismus. Fetischismus ist eben dieses Erlebnis des Mysteriösen, des Mysteriums, des absoluten Geheimnisses, mit dem der Mensch im wahren Austausch konfrontiert wird, weil er nicht weiß, woher diesen Wert kommt und woher diese Äquivalenz kommt. Nun sagt aber Marx, wenn er beginnt, das zu analysieren, dass das, was wir als Wert der Ware bezeichnen, und das ist eine Spaltung der Fragestellung, die dann eine sehr große Rolle spielen wird, zum Beispiel bei Adorno, bei Benjamin und sehr, sehr wichtige Rolle bei Baudrillard in der Formulierung seiner Theorie. Das ist die Unterscheidung zwischen Gebrauchswert des Gegenstandes und des Tauschwertes. Es gibt sozusagen zwei Werte, Gebrauchswert und Tauschwert. Gebrauchswert ist die Nützlichkeit. Das heißt, die Dinge haben für uns Wert, weil wir sie gebrauchen können, wollen, wünschen und bereit sind, etwas dafür zu tun. Ja, wir sind bereit, einen Preis dafür zu zahlen, um diese Dinge zu besitzen, weil wir diese Dinge gebrauchen können. Nun aber sagt Marx, dieser Wert scheint ein primärer Wert zu sein. Es scheint so zu sein, als ob wir tatsächlich deswegen den Dingen einen Wert zumessen, weil wir sie gebrauchen. Und soweit wir sie gebrauchen, soweit schätzen wir. Also wir können sagen zum Beispiel, das wäre eine Erklärung, dass wir eine Herde von Kühen genauso brauchen wie eine Mona Lisa. Wenn wir versuchen, aus der Perspektive der Gebrauchswelt die Äquivalenz zwischen den Waren zu beschreiben. Kann man das sagen? Kann man tatsächlich sagen, dass wir eine Herde von Millionen Kühe genauso gebrauchen, im gleichen Sinne gebrauchen wie Mona Lisa? Das kann man nicht sagen. Irgendwie scheint es so zu sein, dass obwohl wir auf der einen Seite tatsächlich so etwas wie einen Gebrauchswert denken können, wir können wirklich denken, dass wir bereit sind, einen hohen Preis für etwas zu zahlen, das wir wirklich brauchen, in Bezug auf ein bestimmtes, konkretes Ding. Zum Beispiel, wir sind durstig und wir brauchen Wasser und wir sind tatsächlich bereit, etwas dazu zu geben. Vielleicht auch sehr viel. Ja? Es gab Zeiten, als man bereit war, ich weiß nicht, Tonne Gold für einen Schluck Wasser zu geben. Ja? Ich war dann wirklich am Verdursten. Fürs Essen, das was auch immer, ja. Die Wünsche sind sehr unterschiedlich. Allerdings, was da viel komplizierter erscheint, ist die Fähigkeit, unsere Fähigkeit, diese Wünsche zu vergleichen. Wir können zum Beispiel den Wunsch, Monosine zu betrachten, mit dem Wunsch, eine Herde von Millionen Kühe zu besitzen, schlecht vergleichen. Die Wünsche sind so heterogen, dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir hier mit einer Äquivalenz zu tun haben, in einem, sagen wir, Medium, ja, um in eine Sprache zu gehen, in einer Medium, es fehlt sozusagen am Medium, es fehlt an Vergleichsmöglichkeiten, um diese Wünsche zu vergleichen. Deswegen können wir aus der Perspektive des Gebrauchswerts, wie Marx meint, die Frage nach einer solchen Äquivalenz, nach der Erstehung einer solchen Äquivalenz, nicht richtig beantworten. Vielmehr kann man sagen, dass der Bereich des Austausches, wie dieser Tausch der Waren und des Geldes in unserer Ökonomie de facto funktioniert, bestimmt den Wert der einzelnen Ware, unabhängig davon, ob wir diese Ware wünschen oder nicht wünschen. Ob wir Mona Lisa wünschen oder nicht wünschen, hängt nicht davon ab, wie viel sie kostet. Das heißt, ihr Wert hat mit dem Gebrauchswert in Bezug auf den Einzelnen eigentlich wenig zu tun. Es scheint, als ob im Mona Lisa oder in diesen Kühen so etwas wie eine Wertsubstanz gibt. So etwas wie einen Wert, der diese Dinge charakterisiert, in diesen Dingen selbst ist und uns diesen Wert diktiert, unabhängig davon, ob wir diese Dinge wollen oder nicht wollen. Wenn wir in unserer Ökonomie leben, dann haben alle Dinge, mit denen wir zu tun haben, diesen wahren Charakter. Das heißt, hinsichtlich aller Dinge in der bürgerlichen Ökonomie können wir sagen, wie viel sie kosten. Und zwar unabhängig davon, ob sie diese Dinge wollen oder nicht wollen und welchen Gebrauch wir voraussetzen und nicht voraussetzen, wie wir dazu stehen und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Wert hat eine Unabhängigkeit, eine Objektivität, die man nicht beeinflussen kann. Und diese Objektivität zeigt sich eben nicht in der Aneignung dieser Dinge und nicht im Gebrauch dieser Dinge, sondern allein im Tausch selbst, in der Möglichkeit, diese Äquivalenz mit dieser Äquivalenz im Tausch zu operieren. Und so sagt Marx, dass die Ware uns zunächst einmal als ein Ding, sagen wir, mit der Seele entgegentritt. Oder, wie er sagt, als sinnlich-übersinnliches Phänomen oder ein sinnlich-übersinnliches Ding. Also im Unterschied zu einem normalen Ding, so wie die Dinge sozusagen in der üblichen Philosophie von Kant bis heute behandelt werden, das heißt als Summen irgendwelche sinnlichen Empfindungen, sodass wir sagen können, dieser Tisch hat solche und solche Charakteristika und solche Qualitäten, zum Beispiel, dass weiß ist und vier Beine hat, was auch immer. Und so aussieht, wie es aussieht. Das ist ein sinnliches Ding. Noch zusätzlich dazu hat dieses Ding einen Preis. Und dieser Preis, da kann man nicht sehen. Da kann man nicht erfahren. Da kann man auch nicht ableiten aus irgendwelchen Erfahrungen oder Wünschen, sondern dieser Preis ist inhärente Qualität des Tisches selbst als Ware im System der Ökonomie und ist so wie eine Seele. Diese Parallelität zwischen Geist oder Seele auf der einen Seite und Geld auf der anderen Seite ist für die ganze Theorie des Wertes bei Marx entscheidend. Der Preis funktioniert wie die Seele genauso, weil die Dinge wie Menschen werden, ja, nicht wahr? In ihrem Auftreten. Die Ware ist nur der Mensch. Wenn ich einen Menschen sehe, sehe ich seine Seele auch nicht. Ja? Aber seine Seele ist so etwas wie ein Preis des Menschen, ja, nicht wahr? Was ist die Seele des Menschen? Es ist ein Preis. Es ist das, wie Gott, sagen wir, oder der Geist, oder wer auch immer, ihn einschätzt. Ja, wir können sagen, das ist der Mensch, aber ist sozusagen minderwertig, ja, nicht wahr? Oder ist böse, oder ist gut, oder ist wertvoll. Er hat zum Beispiel Talent, ja, oder ist ein Genie, Oder ist einfach ein guter Mensch? Oder ist ein schlechter Mensch? Was bedeutet, wenn ich sage, er ist ein guter Mensch oder ist ein schlechter Mensch? Bedeutet das, dass er schlecht aussieht? Bedeutet das, dass er krank ist und was auch immer? Nein, es bedeutet nichts, was sich auf seinen Körper bezieht, auf seine sinnliche Erscheinung. Diese Beurteilung seines Wertes bezieht sich auf seine Seele. Sozusagen in den Augen Gottes, dass er den Körper sieht und seine Seele direkt betrachten kann, hat einen großen oder niedrigen Preis. So wie zum Beispiel wenn ich Dinge abschätzen kann in einer Bank oder bei einer Auktion, ich kann sagen, ja, dieser Tisch sieht zwar prächtig aus, aber kostet nicht viel. Ja? Kostet nicht viel, sein Preis ist nicht so groß, weil es ein neuer Tisch ist und es gibt viele andere solche, er hat keinen großen Wert. Aber dieser Tisch hat einen großen Wert, weil er hat eine andere Seele sozusagen. Wir haben also in der Beurteilung der Menschen so eine Diskrepanz zwischen der Unterstellung einer Seele, eines Inneren auf der einen Seite und des sinnlichen Auftretens auf der anderen Seite. Und das Gleiche passiert mit der Ware. In der Ökonomie vermenschlichen sich bis zu einem gewissen Grad die Dinge. Sie werden wie Menschen, weil sie eine Seele bekommen, einen Preis bekommen. Und auf der anderen Seite entmenschlichen sich die Menschen, weil die Menschen werden zu Waren. Ja, das ist sozusagen die andere Seite der Geschichte. Nun sagt also an vielen Stellen Marx, dass der Preis in den Dingen spukt. Ja, es ist wie ein Gespenst eigentlich, dass wir den Dingen unterstellen, dass sie einen Preis haben. Deswegen ist jede Ware ein Fetisch. Es ist jede Ware ein Fetisch, weil wir davon ausgehen, dass inmitten dieser Ware eine Kraft wirkt, die diese Ware einen Wert verleiht. Das ist diese sozusagen nach Marx verzauberte Welt. Er sagt, dass das, was Kapitalismus eigentlich tut, was Kapitalismus mit uns tut, er verzaubert die Welt, in der wir leben. Er macht aus dieser sinnlichen Welt eine übersinnliche Welt. Aus den realen Dingen macht er Preise. Sozusagen, er beseelt das ganze Universum mit Geld. Und so treten wir in ein Reich der Gespenster, in das Reich des Spukens, in ein verzaubertes, mystisches Reich, in dem Preise wirken, sich austauschen, Dinge zu fließen bringen und zur Metamorphose. Was sicherlich Marx nicht glauben kann, ja? Weil er ist ausgegangen als Denker aus der Religionskritik. Und nämlich aus der Religionskritik des linken Hegelianismus. Das hat einen Hintergrund. Was war eigentlich Hegelianismus von Anfang an? Und das ist sozusagen ein Negativmodell für Marx. Für Hegel war unsere ganze Kultur Manifestation des Geistes. Kunst, Ökonomie, Politik, alle Dinge, mit denen der Mensch zu tun hat, sagt ja Hegel, verkörpern einen bestimmten Geist, verkörpern eine gewisse Bewegung der Vernunft. Insgesamt sind deswegen alle Dinge vernünftig. Er sagt, es gibt eine Identität zwischen Natur und Vernunft oder Welt und Vernunft oder Wirklichkeit und Vernunft. Das heißt, wir können die ganze Wirklichkeit denken, wir sind fähig, die Wirklichkeit zu denken, aber wir sind fähig, die Wirklichkeit zu denken, weil die Wirklichkeit selbst in sich nichts anderes als Gedanke ist. Alle Dinge haben eine Bedeutung. Sie haben einen Sinn, sie haben einen Platz in der geschichtlichen Bewegung des Geistes. Und dieser Platz bestimmt eigentlich innerlich ihre Bedeutung. Das ist das hegelische Modell. Und dieses hegelische Modell, wie Marx zeigt, ist leicht zu übertragen auf die bürgerliche Ökonomie insgesamt, wenn man das Wort Geist durch das Wort Geld ersetzt. Dann wird aber diese Bewegung nicht die Bewegung des Geistes, sondern die Bewegung des Geldes, und diese innere Bedeutung der Dinge wird dann ihren Preis. Und die linkshegelianische Bewegung mit Feuerbach und vielen anderen, zu denen auch Bruno Bauer und so weiter, zu denen auch Marx in seiner Jugend gehört hat, begann damit, dass sie gesagt hat, dieses ganze Reich der Ideen, der Bedeutungen, des Geistes, das ist eine Illusion, sowas gibt es hier nicht. Ja. Sondern das Einzige, was es gibt, sind die menschlichen Körper. Und diese menschlichen Körper, die leben und sterben in der materiellen Wirklichkeit. So etwas wie Geist hat man nicht. Sondern man hat nur einen Körper und dieser Körper hat Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten sind aber begrenzt, sind endlich. Und das ist frustrierend. Und das Frustrierende ist, erfindet man so etwas wie einen Geist. Und Geist ist nichts anderes als ein Name für eine unbegrenzte Fähigkeit. Zum Beispiel in erster Linie für eine unbegrenzte Fähigkeit, und das ist der zentrale Punkt, das soll Sie nicht vergessen, für eine unbegrenzte Fähigkeit zur Existenz. Im Unterschied zum menschlichen Körper, und der ist sterblich, der ist endlich und begrenzt in Raum und Zeit, Geist ist so ungefähr wie ein Mensch, letztendlich, aber unbegrenzt im Raum und Zeit. Das ist der Mensch, der spukt. Ja? Das ist ein Gespenst des Menschen, der hat eine gewisse Privatzone, hat keinen Körper, sieht ein bisschen so wackelig aus. Gleichzeitig hat auch diese Fähigkeit, frei im Raum zu bewegen und in der Zeit immer wieder zu spucken. Er ist sozusagen nicht zeitlich begrenzt. Deswegen bekommt er auch alle anderen Qualifikationen, die auch eigentlich der Mensch hat. Ja? Dieser Geist kann kreativ sein, kann auch denken, kann aktiv sein, kann auch zutatfähig und so weiter und so fort. Alles, was eigentlich nur Mensch hat oder menschliche Körper fähig ist, projiziert aber in die Unendlichkeit und in das Absolute. Also die Kritik eines jeden Idealismus muss darin bestehen, zu sagen, wir haben mit der Idealisierung zu tun, und das heißt, wir haben mit der Unendlichkeiten theoretisch zu tun, in ihrer Theorie, in ihrer idealistischen Theorie, wo wir de facto nur mit Endlichkeiten zu tun haben können, weil wir nur endliche Wesen und Körper sind. Das war die klassische Kritik der Religion in dieser posthegelianischen Zeit, das war die klassische Kritik der hegelischen Theorie. Aus dieser klassischen Kritik hat Marx die Kritik der bürgerlichen Ökonomie gemacht. Und zwar, er hat sich und Leser gefragt, was ist der materielle Grund für den Preis? So wie es eine körperliche Dimension sein muss, die ja im idealistischen Denken in der Religion überhört wird, eternalisiert wird, infinitisiert wird, so muss auch im Preis, und dieser Preis ist ja verstanden als etwas, was überall gleich ist, ja, nicht wahr? Auch jenseits der Zeit und jenseits des Raums. Ja. Im Grunde funktioniert die bürgerliche Ökonomie jenseits der Zeit und jenseits des Raumes. Ja. Überall kosten diese Kühe den gleichen Preis, oder zumindest sie haben einen Preis. Und zu jeder Zeit. Also was ist die materielle Substanz, aus der dieser Preis, dieser Wert entsteht? Es gibt eine, Marx gibt eine Antwort, die oft missverstanden wird. Er sagt, das ist die Arbeit. Das wird oft wiederholt. Es ist aber nicht wirklich richtig. Weil er meint nicht die Arbeit, er meint die Arbeitszeit. Und er macht einen sehr scharfen Unterschied zwischen Arbeit auf der einen Seite und Arbeitszeit auf der anderen Seite. Der Unterschied, der so oft übersehen wird. Er sagt nämlich, dass die Arbeit als solche zwei Aspekte hat. Ein Aspekt ist wirklich, was man macht, ja, nicht wahr? Man hat bestimmte Fähigkeiten und macht etwas. Nun, das, was man macht und die Fähigkeit, etwas zu machen, es ist sozusagen Gebrauchswert der Arbeit, ja, nicht wahr? Man kann sagen, so wie die Dinge ihren Gebrauchswert haben, so haben auch Menschen ihren Gebrauchswert. Man kann sagen, die Menschen haben auch einen Preis, und zwar zum Beispiel als Handwerker, zum Beispiel als Künstler, zum Beispiel als Wissenschaftler, als einfache Arbeiter in der Dienstleistung. Sie leisten etwas, vielleicht nur das, was nur sie leisten können. Vielleicht leistet Gates nur das, was er leisten kann. Vielleicht leistet Leonardo da Vinci nur das, was er leisten kann. Oder meinetwegen Einstein. Ja? Oder, ja? Nur Einstein konnte diese Theorie erfinden und vielleicht nur Cézanne konnte diese Bilder herstellen. Das ist der Gebrauchswert des Menschen. Das ist die Komponente seiner Arbeit, die unverwechselbare Individualität seines eigenen Beitrags reflektiert. Jetzt kommt aber die Frage, was ist das für ein Wert eigentlich? Darüber hinaus, dass Cézanne diese unverwechselbare Bilder geschaffen hat oder Einstein seine Theorie, hat Einstein für diese Theorie etwas bekommen. So viel Geld. Und die Bilder von Cézanne kosten auch so viel, ja. Und sie können auch für irgendwelche Kühe oder ich weiß nicht, Schafe und das ausgetauscht werden. Ja? Sie können einfach gleich für Geld ausgestaubt werden. Und in diesem Austausch, alles was spezifisch ist, am Wert dieser Arbeit, an diesem Beitrag verschwindet. An dem Augenblick, an dem ich ein Bild von Cézanne verkaufe, bekomme ich so viele Millionen. Und an diesen Millionen sieht man nicht mehr, was es eigentlich war. Für eine Qualität, für die ich dieses Geld bekommen habe. Diese Qualität, dieser individuelle Beitrag, wird verwischt und verschwindet. Wird aufgelöst in dieser Bewegung des Kaufs und des Verkaufs. Und das bedeutet, dass die Arbeitskraft selbst, als solche, eine Komponente hat, die mit den Fähigkeiten des einzelnen Menschen nichts zu tun hat. Es muss eine Komponente sein, die für jede Art von Arbeit gleich ist und die von den Fähigkeiten, wie gesagt, des einzelnen Menschen, von seinem Talent, von seinem Genie, von seiner Verfassung und so weiter unabhängig. Und das ist die Zeit, sagt Marx. Die Zeit ist das, was wir verwenden, alle, für eine Arbeit. Das ist die Zeit unseres Lebens. Ein gewisser Abschnitt unseres Lebens verwenden, um überhaupt etwas zu tun, unabhängig davon, was das sein sollte. Das heißt, was auch immer man tut, ob man denkt, ob man schreibt, ob man Teller wäscht, ob man jemanden umbringt und so weiter. Das sind alle unterschiedliche Formen von Arbeit. Warum? Weil sie alle voraussetzen einen Zeitaufwand. Und zwar Zeitaufwand unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen. Wir können sagen, dass eine Minute eines Managers mehr kostet als eine Minute eines Arbeiters oder vielleicht eine Minute eines Killers mehr kostet als eine Minute eines Künstlers. Aber trotzdem, was sie alle vereint, ist diese einfache Tatsache, dass sie nach Minuten gerechnet wird. Man muss so viel, dass sozusagen man geht es nicht um. Das ist nicht etwas, was man ausschalten kann. Man muss eine gewisse Zeit verwenden. Und man muss diese Zeit vom eigenen Leben nehmen und in die Ökonomie, in die Produktion stecken. Diese Operation nach Marx erzeugt den Wert als solchen. Ja, das heißt, nach Marx der Wert als solcher, unabhängig davon, was für ein Ding es ist, in dem dieser Wert sich befindet, wird erzeugt von der Zeit als solcher. Die lebendigen Wesen, die in der Gesellschaft funktionieren, für die Produktion dieses Dinges, auf welche Weise auch immer, verwenden. Man kann fast sagen, und das sagt auch Heidegger an einer Stelle, es ist schon Heidegger, es gibt Zeit, ja, und Zeit gibt es alles anders. Das heißt, der Wert und der Zufluss der Wert, wir werden das sehen, Zufluss des Werts in der Ökonomie, ist der Zufluss der Zeit. Die Zeit und die Fähigkeit, die Zeit zu zählen, ist die Grundlage für die Entstehung des Wertes als solchen. Gleichzeitig sagt Marx, diese Einsicht, die er im Weiteren begründet, ich werde ja zeigen, wie er das tut. Er beginnt damit, dass er das formuliert und dann begründet er. Dass diese Einsicht in der Ursprung des Wertes hat die gleiche Funktion in Bezug, die gleiche kritische Funktion, in Bezug auf das Denken der bürgerlichen Ökonomie, wie das materialistische und kritische Denken in Bezug auf die Religion. Es ist eine Art Religionskritik. Warum? Weil etwas, was als solches unabhängig von jeder Anstrengung und im abstrakten Raum der Ökonomie existierendes als Wert, reduziert wird und seinen Ursprung gezeigt wird in etwas, was grundsätzlich endlich ist. Und grundsätzlich in die materielle Bedingung der menschlichen Existenz gehört und nicht in die ideelle Bedingung. Weil diese Zeit ist immer eine endliche Arbeit und ihre Aufzeichnung ist immer eine endliche. Deswegen ja auch gibt es eine Kluft zwischen Endlichkeit der menschlichen Zeit, wie auch immer gerechnet, und dem abstrakten Charakter des Wertes und potenzielle Unendlichkeit der Äquivalenzen und der Tausches, die in unserer Ökonomie vollzieht. Und diese Diskrepanz ist der Urgrund für die Ausbeutung des Menschen und der Unterdrückung der Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft. Das heißt, der Mensch wird unterdrückt als solche dadurch, dass sein Zeitaufwand inkommensurabel ist mit dem Wert, der durch diese Arbeit produziert wird. Er wird sozusagen versklavt im zweiten Gang zu dem Wert, der er selbst produziert hat. Wie das genau funktioniert, werden wir weiter erfahren. Zunächst einmal geht es um diese Aufklärung der Wertform oder der Warenform als solche. Und Marx beginnt diese Aufklärung, indem er sagt, dass die bürgerliche Ökonomie und die bürgerliche Gesellschaft als solche, und das ist diese berühmte Formulierung, die hundertmal, tausendmal, millionenfach überall als die Figur der Verdinglichung, das ist diese berühmte Versachlichung oder Verdinglichung der menschlichen Existenz oder Entfremdung der menschlichen Existenz, überall tatsächlich spukt, ja, in der Kulturkritik des 19. 20. Jahrhunderts, wo der Marx sagt, die Verhältnisse unter den Menschen werden in der bürgerlichen Gesellschaft als Verhältnisse unter den Dingen gedacht. Das heißt, Ding ist in der bürgerlichen Ökonomie eine Ware, etwas, was einen Preis hat. Das steht jedes Ding zu jedem anderen Ding in ein Verhältnis. In Verhältnis Äquivalenz oder Nicht-Äquivalenz. Alle Menschen, die in die Ökonomie involviert sind, geraten in die Lage, in der sie sich praktisch dieser Rechnung sozusagen, die allgemeine Rechnung, unterworfen sind, und zwar automatisch, werden sie danach geschätzt und dadurch eingeschätzt, in welcher Weise sie sich innerhalb dieser Wertsystem, also dieser Preissystem funktionieren, das heißt letztendlich, welchen Preis sie selber haben in dieser Beziehung. Dabei wird aber übersehen, sagt Marx, dass diese Beziehungen unter den Dingen, das heißt die Wertbeziehungen, nichts anderes sind als ein Reflex der Arbeitsteilung. Und was ist die Arbeitsteilung? Das ist die Arbeitszeitteilung. Das heißt, die Gesellschaft diktiert die Werte und die Preise durch ihre gesellschaftliche Organisation. Das ist so zweite entscheidende These. So wie die Arbeits- und Zeitverteilung in der Gesellschaft organisiert ist, so werden auch die Preise organisiert. Sie sind nicht ursprünglich und die Preise und die Ökonomie ist nicht etwas, wovon ausgegangen werden soll, wenn wir die gesellschaftliche Struktur analysieren, sondern die Preise und die Werte in der bürgerlichen Ökonomie reflektieren die Zeitinvestitionen, die Mitglieder dieser Gesellschaft bei der Produktion dieser Dinge. Und die Mitglieder der Gesellschaft investieren ihre Zeit in diese Produktion nicht, weil sie es wollen oder nicht wollen. Ja? Weil wir produzieren unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen. Wir müssen so viel arbeiten, um so viel tun. Uns wird sozusagen gesagt, wir müssen so viel arbeiten und wird es auferlegt. Schon dadurch, dass wir nach Tagesgeld, Wochengeld oder Monatsgeld bekommen. Was eigentlich von der Gesellschaft bezahlt wird, ist unsere Zeit, unsere Existenz. Ja, in erster Linie. Und diese Zeit unserer Existenz wird in Anspruch genommen von der Gesellschaft, investiert in den gesellschaftlich organisierten Produktionsprozess und tauft auf der anderen Seite dieses Prozesses als Wert der produzierten Dinge wieder auf. Das heißt, die Entzifferung oder Entmystifizierung, gleichzeitig Entdinglichung der Warenform besteht darin, dass man in der Ware, wie Marx sagt, eine sachliche Hülle menschlicher Arbeitszeit sieht. Und nicht, wie er sagt, wie Faust bei Goethe sagen würde, zunächst einmal die Tat, das heißt der Austausch der Dinge, und dann steht der Kanon fest, was dieses Ding eigentlich gekostet hat. Der Wert der Dinge ist nicht aus dem Tauschprozess selbst abzuleiten, sondern dieser Wert ist vor jedem Austausch schon in diesen Dingen durch den Produktionsprozess als eine akkumulierte abstrakte Arbeit, das heißt eine akkumulierte Arbeitszeit vorhanden. Und er sagt das, er zeigt das in Bezug auf die bürgerliche Ökonomie weiter, aber er sagt das ist ganz gleich zu sehen, wenn man von der bürgerlichen Ökonomie einfach weggeht. Und zwar in Richtung einer despotischen Gesellschaft. Er sagt, machen wir einen Weg zurück oder vielleicht nach vorne und fragen wir uns, was passieren würde, und das ist tatsächlich passiert in der Sowjetunion und in China, in sozialistischen Ländern, was passieren würde, wenn wir diesen Markt einfach abschaffen. Wenn wir einfach diese Werte abschaffen und das Geld abschaffen. kann man sagen, dass unter diesen Bedingungen keine Werte mehr produziert werden? Kann man zum Beispiel sagen, dass im alten Ägypten keine Werte produziert worden sind? Und da gab es ja keinen Markt, da gab es ja kein Geld, da gab es keinen Abtausch im möglichen Sinne des Wortes. Nein, sagt er, das kann man nicht sagen. Werte wurden produziert. Aber wie? Und sagt, durch die Arbeitszuteilung und der Zeiteinteilung. Das heißt, indem zum Beispiel ich einem Sklaven sage, du machst das und jenes in dieser Zeit, schaffe ich einen Wert, ohne dass ich dafür ein Geld brauche. Es gibt eine Möglichkeit, durch eine pure Repression den gleichen Wert zu schaffen, als durch die bürgerliche Ökonomie. Das zeigt im zweiten Gang den repressiven Charakter dieser Ökonomie selbst. Das ist sozusagen, zu dem er im Endeffekt auch kommt, dass diese Ökonomie im Endeffekt nichts anderes als eine Zwangzuteilung der Zeit vollzieht. Aber ohne zu diesem Schluss zu kommen, fragt man sich zunächst einmal, wie ist es, wenn man wirklich kein Geldsystem und kein Wertsystem hat? Was ist dann die Einheit? Also das ist ganz offensichtlich die Einheit, die Zeit. Zum Beispiel sagt er, jeder, und das ist wirklich so, jede klassische Abhandlung von Ricardo, von Adam Smith, von allen klassischen bürgerlichen Autoren, mit einer Robinsonade beginnt. Das heißt, man begann so klassisch zu erzählen, die Geschichte von Robinson, von Defoe, irgendwann, der durch einen Schiffbruch auf eine Insel kommt, eine unbewohnte Insel kommt. Und auf dieser unbewohnten Insel gibt es ja praktisch nichts, und er muss eine Ökonomie starten. Und zwar eine Ökonomie, wo er Produzent und Konsument gleichzeitig ist. Dann gut, er muss also Produkte produzieren, die er auch selber alle verzehrt. Das ist im Grunde ein Modell einer absoluten, sagen wir, sich selbst reflektierenden Ökonomie oder absoluten Ökonomie, wo es absolute Identität gibt zwischen Produzenten und Konsumenten. Mit dieser Figur der absoluten, in sich selbst identischen Ökonomie beginnt praktisch jede klassische, im 18. und 19. Jahrhundert, jede klassische ökonomische Lehre. Dann beginnt sich diese Situation zu diversifizieren. Nun gut, sagt Marx, wenn man diese Situation wirklich ernst nimmt, dann muss man sagen, dass Robinson Crusoe bei sich selbst keine Produkte kaufen konnte. Ja. Weil er hatte keinen Tauschprozess, er hatte nur das produziert, wozu er fähig war, das heißt nur Gebrauchswert seiner Arbeit und kein Tauschwert seiner Arbeit. Und er hat auch nur das verzehrt, wozu er Lust hatte. Ja. Das heißt, die Dinge hatten auch nur Gebrauchswert für ihn und kein Tauschwert. Sozusagen bei der Intensität zwischen zwischen Produzenten und Verbraucher bleibt Gebrauchswert da, und zwar auf beiden Seiten, Tauschwert aber verschwindet. Nun sagt dann Marx, bedeutet das, dass der abstrakte Wert der Dinge dadurch verschwunden ist, nicht mehr da war. Und sagt, überhaupt nicht. Weil wenn man diesen Roman von Defoe liest, sieht man sofort, dass die entscheidende Frage von Robinson Crusoe für einen Menschen, der für sich selbst die Ökonomie macht, war, wie viel Zeit, meine Zeit auf dieser Insel, verwende ich für die Herstellung dieser oder jener Produkte. Das heißt, seine Frage war die Frage nach der Zeiteinteilung unter der Bedingung, dass diese Zeiteinteilung nicht durch den Preis definiert wird. Aber auch wenn diese Zeiteinteilung nicht durch den Preis definiert wird, wird die Frage nach der Zeiteinteilung dadurch nicht überflüssig. Er musste also unabhängig davon, ob der Tauschwert oder der Tauschwert da ist oder nicht, er musste mit dieser Zeitrechnung sich beschäftigen. Und im Grunde bedeutet das nichts anderes, dass jenseits dieses Verbrauches und Gebrauches so etwas wie Tauschwert entstanden ist. Und zwar warum? Weil er die gleiche Zeit sich genommen hat, wie er gegeben hat. Ja? Das heißt, er hat eine bestimmte Zeit als Produzent gegeben und die gleiche Zeit als Konsument genommen. Ja? Dadurch scheint es, als ob der Tauschwert verschwunden ist, aber eigentlich nicht, weil es in beiden Fällen die Zeit seines Lebens war, ja? Die nur einmal auf der einen Seite aufgetaucht war, alles mal auf der anderen Seite. Und dann sagt Marx, und das ist eigentlich eine sehr treffliche Beschreibung, und sagt, so etwas wie eine sozialistische Gesellschaft, und das bedeutet eine despotische Gesellschaft oder ägyptische Gesellschaft, eine Sklavengesellschaft, ist nichts anderes als eine kollektive Robinsonade. Es ist eine Gesellschaft, die sich auf einer unbewohnten Insel als ein Mensch verstellt, nicht mehr austauscht, sondern stattdessen nur ständig die Arbeit und die Zeit zuteilt. Bedeutet aber nicht, dass dabei die abstrakte Komponente der Arbeit und gleichzeitig des Wertes verschwindet. Weil in beiden Fällen taucht sowohl auf der Seite des Produzenten wie auf der Seite des Konsumenten diese gleiche zugeteilte Zeit auf. Und das ist ja eben der entscheidende Vergleich für Marx. Nämlich, er sagt, was die bürgerliche Gesellschaft schafft, ist nicht die Abschaffung der Unfreiheit und die Einführung der Freiheit des Austausches, wo der Tauschwert entstehen kann, sondern es ist eine Umkodierung der immer schon existierenden Unfreiheit in eine neue Form, so dass die Arbeitsteilung bzw. Arbeitszeitteilung und Zeitzählung nach wie vor den Wert produzieren, die Mechanismen aber dieser Zeiteinteilung andere geworden sind und entsprechend, wie er sagt, dem Christentum. Er sagt, der Christentum ist Kultus des abstrakten Menschen in seiner bürgerlichen Entwicklung, dem Protestantismus, Deismus entsprechende Religionsform. Das ist eine Religionsform, die eben den Menschen als abstrakten, also abstrakt existierenden Freien setzt und in diesem Sinne seine Zeit flexibel macht. Was ist die Freiheit im Grunde? Die Freiheit ist nach der christlichen Auffassung, deistischer Auffassung, nichts anderes als eine Verfügungsgewalt über die eigene Zeit. Ich sage mir, ich bin frei, wenn ich sage, ach zu jeder, jetzt möchte ich lesen, jetzt möchte ich schlafen, ja, jetzt möchte ich ins Kino gehen, jetzt möchte ich arbeiten. Und ich entscheide frei, wie ich meine Zeit einteile. Im Unterschied zu einer despotischen Gesellschaft, die mir vorschreibt, die Zeiteinteilung. Sie sagt, da musst du arbeiten, da hast du Freizeit, da darfst du schlafen, da hast du das, da hast du jenes. Das heißt, die bürgerliche Befreiung des Individuums ist die Befreiung seiner Seele. Und das bedeutet die Befreiung seiner Zeit und die Schaffung einer Illusion der Verfügungsgewalt über die Zeiteinteilung seines eigenen Lebens. Wobei übersehen wird, dass diese Zeiteinteilung eigentlich durch die bürgerliche Ökonomie vorgegeben wird, und zwar in der Form, dass es Äquivalenzen hergestellt werden zwischen Arbeitszeit auf der einen Seite und Wert auf der anderen Seite. Dadurch, dass man bei einer bestimmten Arbeit, Verwendung und Investition Wert schafft und bei einer anderen auf der Strecke bleibt und vor Hunger stirbt, zwingt er dazu, seine Zeit so einzuteilen, dass er im Rahmen dieses gesellschaftlichen Produktionsprozesses, der diese Umwertung oder diese Transformation der Zeit in Wert und Wert und Zeit voraussetzt, hängen bleibt. Wir können sozusagen nicht unsere Zeit de facto freiteilen und über Zeit unseres Lebens frei verfügen, weil wenn wir das tatsächlich tun, sterben wir eigentlich. Auch wenn wir zum Beispiel arbeitslos sind, und ich war zum Beispiel eine Weile arbeitslos und auf diese Sozialhilfe angewiesen, als ich ja nach Deutschland gekommen bin, musste ich ungefähr 6 Stunden pro Tag verwenden, um unterschiedliche Schlangen zu stehen für die Zuteilung des Geldes, das mir sozusagen von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt worden war. Das heißt, wenn diese Arbeit, diese Zeiteinteilung scheinbar unproduktiv war, de facto habe ich die gleiche Zeit verwendet, als ich zum Beispiel heute meine Zeit verwende für die Arbeit, die als produktiv geht und mir sozusagen im Rahmen der Wirtschaft mein Gehalt bringt. Im Grunde so wie ich damals so viel Zeit, wie ich für Sozialamt verwendet habe, so viel Zeit verwende ich für die KfG. Und das bedeutet, dass diese abstrakte Arbeit, das heißt die Zeiteinteilung oder Teilzuwendung als solche, in der Tat völlig unabhängig ist von dem sozusagen realen, also von dem Gebrauchswert der produzierten Ware beziehungsweise der effektiv verwendeten Arbeit. Und was sozusagen diese Arbeit eigentlich als pure Zeitinvestition als solche, dann anstoßt und was eigentlich dieser Effekt des wahren Fetischismus verfestigt, ist das, was ich immer schon angedeutet habe, das ist sozusagen die Möglichkeit einer puren Seelenwanderung im Kapitalismus, und das ist das Geld. Ja? Das Geld als Seele, als reine Seele, kann ja auftreten und sich in andere Ware verwandeln. Also wie zum Beispiel die traditionelle archaische Götter sich verwandelt haben von einem Tier zum anderen Tier und zu einer Gestalt zu anderen Gestalt, so funktioniert unsere Ökonomie nichts anderes als die Verwandlung des Geldes von einer Gestalt in die andere Gestalt. Und dieser Verwandlungsmechanismus wird so gedacht, dass das Geld dabei, und das ist die zentrale Aussage für die weitere, also das ist die dritte zentrale Aussage für die weitere Analyse, wird so gedacht, dass dieses Geld sich selbst letztendlich identisch bleibt und ein Kreis geschlossen wird. Das heißt, von Anfang kann man zum Ende kommen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Mona Lisa erworben habe, von 20 Millionen, für die Herde verkauft habe, umgetauscht habe, dann die Herde auch verkauft habe, ein Haus gekauft habe, dann für diese 20 Millionen vielleicht eine Yacht gekauft habe und verkauft habe und so weiter und so fort. Und irgendwann will ich die Mona Lisa zurückhaben. An dem Punkt muss ich diese 20 Millionen wirklich zur Verfügung haben, um diese Mona Lisa zurückzukaufen. Das heißt, der Kreis oder Kreislauf der Ökonomie wird so gedacht, dass Körper wechseln sich, Waren wechseln sich, Formen wechseln sich, Identität des Geldes bleibt. Und auf diese Weise habe ich die Möglichkeit, bei jedem Kreislauf vom Ende zum Ende zurückzukommen, zum Anfang zurückzukommen und durch diese Schließung zwischen Anfang und Ende an die Stelle zu gelangen, wo ich war. Ja? In diesem Sinne, was passiert da? Das wissen wir von Hegel, was die Funktion des Kreises ist. Es ist eben die Aufhebung der lebendigen Zeit. Das heißt, Gott und absoluter Geist allein ist fähig, zu seinem Anfang zurückzukommen. Mensch ist dazu nicht fähig, weil er dazwischen stirbt. Die menschliche Zeit ist eine lineare Zeit, die niemals zum Kreis werden kann. Die lebendige menschliche Zeit kann man nicht zurückdrehen und im Kreis schließen. Jeder Traum eines Kreises, einer Sphäre, ist ein Sprung in die Unendlichkeit unter der Negation der lebendigen Zeit. Das heißt, einer linearen Zeit der individuellen Existenz. Das ist eben der Sprung von der lebendigen Arbeit in den Kreislauf des bürgerlichen Wertes. In diesem Kreislauf werden die Menschen verschließen. Warum? Weil dieser Kreislauf sich für die Existenz des Einzelnen nicht interessiert. An dem Moment, an dem ich meine Zeit investiert habe, der Wert entstanden ist, dieser Wert beginnt zu kreisen, ohne meine Kontrolle, jenseits meiner Interessen, jenseits der Möglichkeit des Gebrauchs oder Verbrauchs, nach den Gesetzen, die ich nicht kontrollieren, nicht verfolgen, nicht beachten kann. Und ich verliere die Macht über sozusagen meine eigene Zeit. Ich investiere meine eigene Zeit in etwas, was mir gegenüber als mir entgegengesetzte Göttlichkeit steht. Und Marx, der ständig Bibel zitiert an dieser Stelle Apokalypse und sagt, diese Kraft des Kreislaufes, diese Möglichkeit zurückzukehren, heißt Geld, und zitiert Apokalypse, die haben eine Meinung, also die Menschen, die haben eine Meinung und werden ihre Kraft und Macht geben dem Tier, das niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und das ist das Geld. Ja, das Geld ist dieser apokalyptische Tier, ja, 666. Dieser apokalyptische Tier. Und warum ist es dieses Tier? Weil man kann Geld nicht kaufen oder verkaufen. Das Geld ist das Medium des Kaufs und des Verkaufs, des Tausches. Das Geld selbst kann man nicht verkaufen oder kaufen. Das Geld kann man nun nennen, indem man das Geld zählt. Ja, so ist der Name des Geldes oder der Name der Seele ist identisch zu Zahlen. Und das ist dieser apokalyptische Tier. Das apokalyptische Tier, das sozusagen ein Zeichen hat. Dieses Zeichen ist der Preis. Dieses Zeichen ist abstrakt, verwandelt sich nicht, sondern bleibt sich selbst identisch mit der Zahl, wie der absolute Geist bei Hegel. Und wie Marx sagt, stempelt jede Ware mit einem unsichtbaren Malzeichen auf der Stirn. Und das ist eben dieser Preis, ja, dass zu jeder Ware, auf jede Ware drauf geklebt wird. Wir haben also diese Verwandlung der abstrakten, zählbaren Zeit, die ja eine lineare ist, unendliche, durch die Arbeits- und Zeitzuteilung in Werteinheiten, die dann jenseits dieser endlichen linearen Zeit in einer anderen spirituellen, sagen wir, Kreisbewegung befinden. Und statt zählbarer Zeit, zählbarer Seele oder benennbarer Seele oder zählbares Geld manifestieren. Und das ist die Wertform, die absolute Wertform der Ware. Das ist ein Einstieg in die Analyse, die ich ja Ihnen heute vortragen wollte. Wir machen jetzt eine Pause für die Diskussion. bis 6 Uhr, das ist 4 vor 6. Und ich würde Ihnen doch vorschlagen, vielleicht zu überlegen, ob Sie welche Abschnitte von Marx nehmen wollen für ein Referat. Denn in meiner Darstellung ist der Gedanke eigentlich schwieriger als bei Marx selbst. Und zwar deswegen, weil ich sehr viel summiere und sehr viel zusammenfasse, was ich eigentlich zum Teil dann einzelne Analysen wiedergeben werde. Aber es wäre nicht schlecht, wenn Sie einige Abschnitte vielleicht von Marx von sich aus lesen und referieren. Jetzt machen wir also Pause für dieses.